Es geht ja um Dank, Buß und Bettag. Und heute möchte ich wieder einmal das Thema oder das Wort Buße etwas genauer betrachten. Es ist spannend, es ist ein sehr zentrales Thema, eigentlich auch in der Bibel. Als Jesus auftrat, das allererste, was er sagte, steht hier in Matthäus 4 und auch in anderen Stellen steht es noch, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das sind seine ersten Worte beim öffentlichen Auftritt, tut Buße. Naja, was ist Buße? Leider ist in unserem Sprachgebrauch das Wort Buße ziemlich falsch, wird ziemlich problematisch falsch verwendet. Was denken wir als erstes? Buße. Blitz, Blitzkasten, genau, und dann eine oder ein Einzahlungsschein auf dem ja genau, auf der Frontscheibe wegen dem falsch Parken. Also wir sind uns gewöhnt, das Wort Buße bedeutet eine Bestrafung. Wir haben etwas falsch gemacht und jetzt gibt es eine Bestrafung, die wir, das müssen wir zahlen, wir müssen es zahlen, ob wir das jetzt wollen oder nicht, ob wir das einsehen oder nicht, die muss man einfach zahlen. Das ist in unserem Sprachgebrauch Buße. Nun, das biblische Wort Buße ist ziemlich weit von dem weg. Oder wenn wir in der katholischen Tradition schauen, dann ist Büßen oder Buße so die Haltung, diese geknickte Haltung. Ein Büßer geht da auf den Knien irgendwie und büßt da ab. Also etwas, auch etwas zurückzahlen, etwas abstottern, eine Traurigkeit, die einfach da, ja, ausdrückt. Diese Buße vielleicht auch noch mit äußeren Merkmalen. Wenn wir das biblische Wort anschauen. Im Griechischen heißt es Metanoia. Noia kommt vom Wort Nous, von Gedanken, vom Verstand. Und Meta ist immer, das kennen wir auch in anderen Wörtern, immer die Veränderung. Metanoia heißt eigentlich nichts anderes als die Veränderung der Gesinnung. Ein neues Denken, eine neue Einstellung, eine neue Haltung. Das ist die Meinung vom Wort Buße. Wenn Jesus sagt, tut Buße, dann meint er nicht, dass die Leute irgendetwas abstottern müssen, etwas bestraft werden, sondern es heißt ganz einfach, bis jetzt habt ihr völlig, ihr hattet ein voll falsches Programm, der Software. Ihr müsst das umprogrammieren, da liegt etwas falsch. Die Einsicht, es war etwas falsch, so kann es nicht weitergehen. Und zwar ist Buße, nur Buße, wenn sie vom freien Herzen aus passiert. Es gibt auch andere Dinge. Was ist Liebe, die erzwungen ist? Das ist, ne? Pflicht irgendwie, ist keine Liebe mehr, gell? Irgendwie macht es das kaputt. Es gibt Dinge, wenn sie erzwungen werden, dann gehen sie kaputt. Und bei der Buße ist es eigentlich auch so. Wenn Buße erzwungen wird, dann ist es nicht mehr Buße. Dann ist es irgendwie so eine komische Pflichtübung. Buße ist etwas, was im Herzen drin passiert. Ein Geheimnis. Wir werden nächsten Donnerstag nach dem im Bibelgespräch etwas näher nachgehen, auch von verschiedenen Bibeltexten her. Von wo geht Buße aus? Wie passiert das eigentlich, wenn wir die biblischen Geschichten anschauen? Als Jesus auftrat, waren die Menschen unheimlich beeindruckt. Es steht in Markus unter anderem, auch am Ende der Bergpredigt, das genau gleiche. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht. Und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Sie entsetzten sich. Die waren schockiert. Die waren schlichtweg erschüttert und schockiert von dem, was Jesus da sagte. Das war so unerwartet. Wahrscheinlich von der Art her, von der Vollmacht her, aber auch vom Inhalt her. So unerwartet. Und es traf die Herzen. Keiner konnte sich dem entziehen. Die Leute waren erschüttert. Aber ist das schon Buße? Das ist noch lange keine Buße. Wir sind oft erschüttert in einer Situation und machen dann genau gleich weiter. Nur erschüttert sein selber hat noch gar nichts mit Buße zu tun. Natürlich, Buße beginnt fast immer mit einem Erdbeben im Herzen. Das ist so. Ohne Erschütterung. Ja, es ist so, oder? Never change a winning horse. Kennen ihr, oder? Wechsle niemand ein Pferd, das am Gewinnen ist. Das kommt vom Pferderennen her. Also wenn etwas gut läuft, ja, nichts verändern, oder? Das ist in unserem Leben so. Also wir müssen immer irgendwo an einen Punkt kommen, so kann es nicht weitergehen. Also gehen. Ohne diese Erschütterung passiert sowieso keine Veränderung. Da sind wir sehr, die meisten, sehr träge. Es gibt Ausnahmen. Es gibt Leute, die lieben Veränderung. Möglichst jeden Tag neue Wohnung neu einrichten und immer wieder was Neues. Die gibt's auch, aber die sind eigentlich ziemlich in der Minderheit. Die meisten, die machen einfach so weiter, wie es immer war. Gang wie Gang, sagen die Berner. Wer braucht eigentlich Buße? Wer hat Buße nötig? Ja klar, wir wissen schon, wer Buße nötig hat. Die bösen Sünder. Oder? Wir suchen ja zuerst, was wir am meisten uns sehnen, ist Bestätigung. Ich übrigens auch, gehöre ja auch zu der Sorte Homo sapiens. Ich suche Bestätigung. Es ist immer schön, wenn Leute sagen, mol, das ist gut, mach so weiter. Wunderbar, oder? Und das wollen wir gerne hören. Ja, ich bin doch okay. Ich bin doch mindestens Durchschnitt. Also ich meine, wenn ich so vergleiche, wenn ich mal wieder mal eine Blickszeile lese, da merke ich, die sind viel schlechter als ich. Deshalb wird der Blick so oft gelesen, weil die Leute dann sehen, wie schlecht die anderen sind. Und dann fühlt man sich schon etwas überdurchschnittlich, oder? Und ist dann schon wieder irgendwie bei den Leuten dabei. Das tut so gut. Ja, natürlich, perfekt bin ich auch nicht. Es gibt ja schon ein paar Kratzer im Lack. Aber der Göppel, der läuft noch. Es ist noch alles im grünen Bereich. Warum soll ich etwas ändern? Gott muss doch mit mir zufrieden sein. Ich tue schließlich meine Pflicht. Und schade niemand ernstlich, das ist so die Haltung der meisten Leute. Grundsätzlich, warum sollte ich mein Leben grundsätzlich auf den Kopf stellen? Es ist doch alles okay. Es ist ganz spannend, es gibt so eine Bibelstelle im Lukas 13. Da hat Jesus einen Vergleich gebracht. Da war etwas passiert. Meint ihr, dass die 18... auf die der Turm von Siloa fiel und schlug sie, ich glaube, ich habe diese Stelle hier. Ich lasse das mal noch weg, kommt nachher. Schuldiger gewesen sein als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen, da muss ein schreckliches Unglück passiert sein. Da ist ein Turm umgestürzt in Jerusalem, der Turm von Siloa. Ich weiß nicht, war da ein Erdbeben oder sonst etwas. Auf jeden Fall ist der Turm umgestürzt und hat 18 Menschen unter sich begraben. Furchtbares Unglück. Und damals war der Gedanke ganz stark, ist auch heute noch bei vielen Menschen da, wenn ein Unglück passiert, dann straft Gott. Und diese Menschen, die da unter diesen Turm kamen, das mussten ganz schlimme Sünder sein, dass Gott sie so bestraft. Das war so das Grunddenken. Und Jesus sagt, ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Was heißt jetzt das? Kommen die auch alle unter einen Turm? Werden die auch von Steinen erschlagen? Ja, da redet Jesus natürlich vom Endgericht und von der schlussendlichen Verdammnis. Und er sagt, wenn ihr nicht umkehrt. Und er sagt das zu Juden, die sind da, die kennen das Gesetz, die haben schon die ja, vieles auswendig gelernt von der Bibel. Die wussten sehr vieles. Und die viele von denen haben ganz anständig und ganz ordentlich gelebt. Und das, was Jesus hier sagt, ist schon, entweder müssen die sagen, der spinnt, oder dann muss es einen erschüttern. Wenn er sagt, ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle so umkommen. Ebenso umkommen. Ja, vor Gott ist niemand gerecht. Es gibt viele Selbstgerechte. Oh ja, die gibt es viele. Menschen, die sich schon gut finden. Die finden, ja, wenn alle so wären wie ich und ich mache es richtig. Diese Selbstgerechtigkeit. Und das ist wohl das größte Hindernis, die Selbstgerechtigkeit, um gerecht zu werden. Denn wer selbstgerecht ist, der braucht ja keine Veränderung. Ja, es ist schon ein Geheimnis. Buße ist ein Geheimnis, dass ein Mensch merkt, ich muss umkehren. Ich bin auf dem falschen Dampfer. Ich genüge nicht vor Gott. So wie ich lebe, kann ich dem lebendigen, heiligen Gott nicht in die Augen schauen. Jesus hat einmal gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, probiert das mal. Probiert das mal. Jesus hat so einen unheimlich hohen Anspruch gesetzt. Diese Vollkommenheit, diese Gerechtigkeit. Keiner, kein Sterblicher erreicht das wirklich. Und das ist das Geheimnis. Wir brauchen eine Gerechtigkeit, die besser ist. Das hat Jesus auch gesagt. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, dann kommt ihr gar nicht ins Himmelreich. Und die Gerechtigkeit der Pharisäer war eben die Selbstgerechtigkeit, weil die sich Mühe gegeben haben und alles richtig gemacht haben. Jesus ist knallhart in seinen Worten. Aber er sagt das nicht, um uns fertig zu machen, sondern er sagt uns, um uns zu erschüttern, damit wir merken, wir brauchen etwas, was wir uns nicht selber erarbeiten können. Eine geschenkte Gerechtigkeit. Jesus ignorieren, nicht an ihn glauben, nicht ihm den ersten Platz im Leben einräumen, das ist auch schon Schuld. Jesus hat gesagt, steht in Markus, ganz ähnlich, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße hat mit einer neuen Einstellung zu Jesus zu tun. Dort fängt Buße an. Buße beginnt da, wo ein Mensch Jesus erkennt. Ich glaube, man kann gar nicht richtig Buße tun, wenn man nicht Jesus als Person erkannt hat, wer er eigentlich ist. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Evangelium ist die Botschaft, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und dass er macht einen Wahnsinnstausch. Er nimmt uns unsere schmutzigen Klamotten weg und gibt uns sein Kleid der Gerechtigkeit. Einfach frei geschenkt. Wir müssen es nur erbitten und annehmen. Glaube an Jesus heißt, glaube an seine Gottheit, glaube an seine Erlösungstat, aber auch glaube an sein Urteil, wie er mich sieht. Glaube auch an den Auftrag, den er mir hat. Ja, Jesus hat gesagt, kommt das hier. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Es geht um Sünder. Und ich denke, es gibt keinen anderen Menschen auf der Welt als einen Sünder. Außer, wenn wir Jesus mit ihm den Bund des Lebens eingegangen sind, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm die Sünden gebracht haben, dann gibt er uns eine neue Stellung, nicht mehr Sünder, sondern dann sind wir Gerechte. Gerechte, die immer noch sündigen können. Aber wir haben nicht mehr, wenn wir wirklich Jesus angezogen haben, das ist ja auch ein biblisches Bild, wenn wir Jesus angezogen haben, dann stehen wir nicht mehr da als Sünder, sondern dann stehen wir vor Gott da. Dann sieht er Jesus, wenn er uns anschaut. Dann sind wir Gerechte. Klar können wir noch sündigen, aber dann sind wir Gerechte. Aber Sünder sind eingeladen, umzukehren und gerecht zu werden. Es gibt ja wunderbare Beispiele. Wahrscheinlich werde ich am Donnerstag auch noch auf solche eingehen. Das eine ist der Mann Zachäus. Der Zachäus, das war ein Zöllner, der Inbegriff von Sünder und Kollaborateur und Landesverräter, weil sie mit den Römern zusammengearbeitet haben und dann noch betrogen haben. Die Zöllner, das war das schlimmste Ungeziefer in Israel. Das war so der Inbegriff, Zöllner und Sünder. Und Jesus ruft so einen und sagt, ich muss bei dir heute Abendessen. Und der lädt ihn ein. Und dann gibt es eine wunderbare Bemerkung in der Geschichte, dass der Zachäus hingeht und jetzt den Leuten das Geld hervorholt und den Leuten Geld verteilt und sagt, jeder, den ich betrogen habe, dem gebe ich es doppelt zurück. Und Jesus freut sich und jubelt und sagt, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Das ist eben Buße. Da hat einer etwas begriffen und er macht es jetzt anders. Buße heißt ein neues Verhalten, ein neues Lebensziel. Aber gerade beim Zachäus kommt das so zum Ausdruck. Hat Jesus ihm eine Moralpredigt gehalten? Steht nichts. Wie kommt der auf die Idee, jetzt plötzlich sein Geld zu verteilen? Er hat einfach Jesus kennengelernt, weißt du? Er hat Jesus kennengelernt. Und diese Liebe und diese Heiligkeit hat ihn so überwältigt, dass er, ohne dass ihm das irgendjemand gesagt hat, einfach von sich aus gemerkt hat, dass das bis jetzt nicht richtig war und dass er etwas anderes machen muss. Das ist das Geheimnis der Buße. Buße, echte Buße, so Pseudobuße, das kann man machen, organisieren. Oder? Aber echte Buße ist ein Geheimnis, das nur der Geist Gottes bewirken kann. Deshalb sagt Jesus auch, okay, jetzt muss ich gerade schauen. Das kommt nachher. Mach nichts, habe ich verwechselt. Jesus sagt, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ja, es ist so. Buße ist eine fröhliche Sache. In der katholischen Tradition ist Buße etwas furchtbar Trauriges. Und wenn man gesündigt hat, muss man möglichst lange traurig sein. Möglichst lange geknickt und zerknirscht sein. Von dem steht in der Bibel eigentlich nichts. Wenn wir gesündigt haben, sollen wir es einfach Jesus bekennen und umkehren. Und dann ist das eine fröhliche Angelegenheit. Das gibt nämlich sogar eine Party im Himmel. Es wird Freude sein bei den Engeln im Himmel. Über jeden Sünder, der Buße tut, das ist so ein großes Geheimnis. Die Frage ist, das Thema Buße mit der Bekehrung abgeschlossen? Wenn ein Mensch neu geworden ist, den Heiligen Geist bekommen hat, wenn er ein Kind Gottes ist, ein Gerechter ist, ist dann das Thema Buße im Leben abgeschlossen? Ich sage mal ja und nein. Einerseits ja, weil da ist etwas neu geworden. Ist jemand in Christus, ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5,17. Ja, stimmt natürlich. Das Thema Buße ist in dem Sinn abgeschlossen. Und doch ist es nicht ganz abgeschlossen, weil Jesus ruft in die Nachfolge. Wenn wir hier noch einmal den anderen Text, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist eben das Neue. Buße ist eine Sache vom Denken. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen. Bis jetzt habe ich so gelebt und jetzt sage ich, das dürfen jetzt alle wissen, ich gehe jetzt einen neuen Weg. Das ist eigentlich der Sinn der Taufe. Untertauchen, das Alte ist ertränkt, jetzt steht etwas Neues auf. Und dann geht es um die Vergebung und um das Erfülltwerden, um die Gabe des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist begleitet uns, damit wir einen neuen Auftrag erfüllen können. Nachfolge von Jesus. Der Weg, die Umkehr zur Nachfolge passiert grundsätzlich einmal, diese Umkehr. Eine neue Richtung. Weg vom falschen Weg auf den richtigen. Aber es ist dynamisch. Jesus nachfolgen ist wie eine Straße. Nachfolge, es geht ja um den Weg. Den Weg gehen mit Jesus. Das ist ja spannend. Wenn in der Apostelgeschichte vom Evangelium geredet wird, dann wird oft gesagt vom Weg, vom neuen Weg. Es ist eben ein Weg, auf dem wir gehen. Eine Straße. Und wenn wir auf der Straße sind, dann, auch wenn wir auf dem richtigen Weg sind, mit dem Auto vielleicht auf einer Hauptstraße unterwegs, auch wenn ich auf dem richtigen Weg bin, kann ich ja nicht einfach das Steuerrad loslassen. Sondern ich muss immer wieder korrigieren. Ich muss immer wieder schauen, dass ich auf dem Weg bleibe. Das läuft ja nicht ganz automatisch, auch auf dem richtigen Weg. Und da gibt es Hindernisse vielleicht, auch auf dem Weg mit Jesus, plötzlich eine Baustelle. Und da muss man bremsen, muss ausweichen und muss warten, bis der Gegenverkehr kommt. Das gibt es ja auch. Oder manchmal gibt es Hindernisse. Dann manchmal muss man warten, gell Sidonia, wenn die Kühe durchs Dorf... Manchmal kann man auch überholen, je nachdem. Muss man manchmal auch, manchmal gibt es so Hindernisse und manchmal muss man einfach weitergehen. Auch das gibt es im Leben mit Jesus. Oder es kann natürlich passieren, dass sich jemand wieder verfährt, dass er auf dem richtigen Weg ist eigentlich und dann kommt eine Abzweigung und ein Wegweiser und das tönt so attraktiv und dann gibt es plötzlich einen falschen Abzweiger. Vielleicht aus Unachtsamkeit, ist mir in Italien auf der Autobahn schon mehrmals passiert. Das ist so kompliziert, wie das alles angeschrieben ist. Ich habe dann gelernt, später nur noch mit den Autobahnnummern zu arbeiten und nicht mehr auf die Ortschaften zu schauen, die da angeschrieben sind. Das ist so furchtbar, da findet man den Weg nie. Aus Unachtsamkeit, plötzlich fahre ich auf dem Weg mitten nach Mailand. Hilfe, dabei wollte ich. Das ist etwas vom Schlimmsten, bis man da wieder den Weg zurückgefunden hat. Unachtsamkeit. Aber manchmal ist es auch nicht Unachtsamkeit. Manchmal ist es auch eine bewusste falsche Entscheidung, kann auch sein. Dann heißt Buße. Einfach umkehren. Wie mit dem Auto. Umkehren, den neuen Weg suchen. Ja, vielleicht bist du auch noch auf dem richtigen Weg. Wer sagt uns das, ob ich ganz auf dem richtigen Weg bin? Ich glaube, wir können es nur herausfinden, wenn wir nahe an Jesus sind, viel mit ihm reden, seinem Wort lesen. Ich denke, so werden wir das erkennen. Manchmal merken wir es gar nicht, dass wir auf eigenen Pfaden gehen, ebenso unmerklich. Nicht eine bewusste Entscheidung, sondern einfach die Prioritäten haben sich verschoben. Das ist für mich so eine große Herausforderung, gerade wenn es viel Arbeit gibt. Ich möchte eigentlich immer wieder mir Zeit nehmen, Spaziergänge bewusst mit Jesus zu machen und merke, wie schwer mir das fällt, diese Zeit immer wieder zu nehmen. Es gibt zwei Hindernisse. Das eine ist einfach die Arbeit, die ruft. Und das zweite ist, als alter Bauer habe ich einen inneren Widerstand, irgendwo am Tag einfach einen Spaziergang zu machen, das ist ja nicht gearbeitet, bist ein fauler Sack. Und ich merke, wie ich das manchmal fast nicht überwinden kann. Dabei ist eigentlich die Besprechung mit dem Chef das Wichtigste im Alltag. Oder? Aber da gibt es Hindernisse. Vielleicht hast du begonnen, sehr stark für dich zu leben. Drehst dich um dich selber, um deine Probleme, um deine Angelegenheiten, und hast sehr vieles vergessen. Einfach so. Wir sind ja vergesslich, gell? Mit dem Alter wird das zum Glück besser, oder? Aber es wird nur dann besser, wenn wir es nicht mehr merken, dass wir vergesslich sind. Vielleicht jagst du Dinge nach, die Jesus vielleicht gar nicht so prioritär sieht. Was würde Jesus sagen, wenn du vor ihm stehst? Und die einen, die sind sehr selbstkritisch und haben immer den Eindruck, der wird mich sowieso in die Pfanne hauen. Nein, das wird er nicht. Das wird er nicht. Aber frag ihn doch, was meinst du? Was meinst du, wo stehe ich? Wo brauche ich Buße? Es ist nie zu spät, um umzukehren. Vielleicht bist du auch schon längst auf dem Weg und du bist auf dem richtigen Weg, aber bist müde geworden. Das gibt es ja auch, gell? Manchmal ist das Leben furchtbar ermüdend. Und all die Enttäuschungen, was man alles für Jesus eingesetzt hat und wie wenig das herausschaut, wie wenig Menschen darauf reagieren, das ist schwierig. Manchmal wie ein Angestellter, der macht eigentlich nichts falsch im Geschäft, aber er macht nur noch das Minimum. Ist auch nicht so gut, oder? Der macht nichts falsch, dem kann man nichts vorwerfen. Aber ist einfach träge und müde geworden. In Galater 5,7 steht, ihr seid gut gelaufen. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Die haben so gut angefangen. Und dann haben sie wieder begonnen, alles. Vorher haben sie die Gnade begriffen, dass sie neu werden in Jesus. Und dann haben sie wieder angefangen, alles sich Mühe zu geben. Ja, nichts falsch zu machen, die Gesetze einzuhalten. Sind wieder so, haben sich verstrickt und wollten alles genau richtig machen und ja, nichts falsch und sind an dem eigentlich zerbrochen. Wenn wir alles richtig machen wollen, wenn unser Hauptfokus ist, perfekt zu werden und nichts falsch zu machen, dann werden wir schlapp und müde. Wir leben ein Leben lang aus der Gnade. Und wenn wir uns freuen über Jesus und über das, was er uns für uns ist, ist das ganz anders. Weißt du, es ist vielleicht wie in einer Beziehung. Das gibt es, glaube ich, in jeder Ehe. Ja, wir sind verheiratet und man sagt, ja, wir sind glücklich verheiratet. Ja, ist eigentlich gut so. Es stimmt noch ziemlich so. Ja, aber es ist kein Feuer mehr da. Reibe schnell passiert. Kein Feuer mehr da. Keine Leidenschaft mehr da. Ja, es ist wie beim Ofen, gell? Wir haben zu Hause einen Ofen, den wir im Winter heizen, hier da die Stube. Und was passiert, wenn man 3 Stunden kein Holzscheit hineintut? Der kühlt einfach ab. Von selbst. Man muss immer Holz nachlegen, dass der Ofen warm bleibt. Und beim Christsein geht es noch nicht mit der vollautomatischen Heizung. Sondern das ist wie bei einem Kachelofen. Oder? Wir müssen immer Holz nachlegen. In der Ehe auch so. Die Ehe ist auch nicht vollautomatisiert. Ja, überall, wo es um Beziehung geht, wo es um unser Leben geht, ist es nicht vollautomatisch, sondern da müssen wir immer wieder nachfüllen. Ja, sogar beim Auto, gell? Hat mal eine gefragt, eine Autofahrerin, schadet es dem Motor, wenn ich ohne Benzin weiterfahre? Ja, wenn der Zeiger meistens ganz links ist oder unten und wenn es langsam so orange leuchtet, dann weiß jeder, wenn ich jetzt nicht zur Tanksäule gehe, dann steht die Karre still. Aber als Christ sind wir manchmal so dumm, dass wir einfach meinen, wir könnten ja, einmal ein Menü, Sonntag 9:45 bis 10:45 ein Menü und das reicht für die Woche. Der Rest ist dann Fastenzeit. Wer ernährt sich so? Ja, da würden wir immer schmaler, oder? Aber wir meinen, geistlich reicht das. Einfach so einmal ein Menü und dann nichts mehr. Nein, wir brauchen diese Nahrung. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Jesus, miteinander. Wir brauchen die Nahrung aus dem Wort Gottes. Wenn wir das nicht machen, müssen wir uns nicht wundern, wenn der Ofen auskühlt. Das ist ein völlig natürlicher Prozess. Ist kein Wunder. Und ist auch kein Wahnsinnsvergehen. Es ist einfach ein Naturgesetz. Es ist kein Verbrechen, wenn ich kein Holz in den Ofen schiebe. Steht dir? Aber es wird einfach ungemütlich. Genauso ist es in der Ehe. Genauso ist es mit der Beziehung zu Jesus. Vielleicht ist da Buße dran. Und ich möchte noch abschließen, was Buße nicht ist. Buße ist eben nicht dieses Erschlagensein. Ich erlebe immer wieder, dass mir der Feind einredet, du bist so schlecht und du bist sowieso unfähig und gibst doch am besten auf und du bist sowieso kein Vorbild. Kennt ihr das auch? Das ist der Ankläger der Brüder, der so redet. Und der hat nur ein Ziel, uns in ein dunkles Tunnel hinein zu drücken, dass wir da resigniert und kaputt und am Boden zerstört sind. Meistens ist es der Ankläger. Der weiß ganz genau, dass die treuen Christen, die wollen ja alles richtig machen. Und da haut er immer wieder drauf und sagt, komm, du bist sowieso schlecht, gib's auf, hat sowieso keinen Sinn. Und wir meinen, es sei Jesus, der uns zur Buße ruft. An den Früchten werden wir den Baum erkennen. Und auch da, Buße ist eine positive Sache. Buße öffnet nämlich immer eine Tür. Wenn Jesus mir etwas aufzeigt, was ich ändern muss, ich sage, das tut manchmal brutal weh im Moment. Weil ich einfach sehe, Mensch, da liege ich so falsch. Aber er macht mir immer eine Tür auf, um es besser zu machen. Und wenn der Feind, wenn der Ankläger das Gleiche sagt, dann hat er einfach ein anderes Ziel, dass ich am Boden zerstört, resigniert bin. Wenn Jesus mich zur Buße ruft, dann bin ich nachher happy, weil ich wieder danke und lobe für seine Gnade, für seine Treue. Buße ist eine fröhliche Sache. Wir feiern Dank, Buß und Bettag. Ich danke dir, Jesus, für dieses Geheimnis der Buße. Es ist ein Geheimnis, dass du uns den Spiegel vorhältst, unser Herz zeigst und uns hilfst zur Veränderung. Du hast alle Voraussetzungen geschaffen. Du willst uns erfüllen durch deinen Geist und uns helfen, so zu leben, wie du es willst. Und alles, die ganze Kraft und alles hast du uns versprochen. Jesus, hilf uns, dass wir nicht in einer büßerischen, selbstzerstörerischen Weise leben, sondern in einer Weise, die wirklich auf dich hört, auf dein Wort, auf dein Reden. Und dass wir getrost und froh mit dir vorangehen auf deinem Weg. Du weißt aber auch, ja, du kennst jeden von uns, du weißt, wo wir stehen. Du weißt, wo ich Buße nötig habe. Ich weiß es vermutlich nicht, sonst hätte ich schon gemacht. Aber du weißt es und ich möchte es auch wissen. Und du weißt, wo jedes von uns Buße nötig hat, wo wir umkehren müssen. Jesus, bitte beleuchte du die Ecken in unserem Herzen, die das nötig haben. Verändere du unser Herz. Amen.